Lieber Max, während du auf der Messe warst, habe ich auf Instagram so ein bisschen alles rund um die Messe rumherum verfolgt. Und da kam so ein bisschen die FOMO bei mir auf. Und dann habe ich aber auch wieder Leute gesehen, die halb über Koffer und Taschen stürzten. Und dann fühlt es sich ein klein bisschen besser an, dass ich nicht da war. Aber nur ein kleines bisschen.
Ja, ich fühle dein Problem, Jascha. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann dir sagen, ja, die Taschen waren wieder mal real. Also
natürlich.
Da fragst du dich wirklich manchmal, was stimmt mit den Leuten nicht? Und wir sind nicht die Einzigen, die sich darüber aufregen. Ist das schön? Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Die denken sich alle, nee, muss nicht sein, danke.
Ja, das glaube ich. Ja, aber damit herzlich willkommen zu Board Game Bravery. Wir sind in der Messe-Nachbesprechung heute, sag ich mal. Und Max hat einen kleinen, ja, so einen kleinen Haul, einen Audio-Haul für uns vorbereitet.
Genau, quasi einen kleinen Audio-Haul. Wir haben dieses Jahr, ich warne euch vor, wir waren dieses Jahr sehr bescheiden, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich ein bisschen was berichten, was wir auf der Messe so ergattert haben, eingekauft haben, wie auch immer.
Kann es vielleicht sein, Max, dass wir so einen Hochschaukeleffekt auf der Messe haben gegenseitig und wenn man alleine hingeht, man nicht mehr so viel kauft wie zu zweit?
Das wäre durchaus möglich. Mona und ich haben uns aber dieses Jahr auch vorgenommen, nicht ganz so viel zu kaufen. Also vielleicht lag es auch mit daran. Aber ich kann dich beruhigen, es ist wieder, wie es immer ist. Man findet kleine lustige Sachen am Wegesrand.
Sehr schön. Damit habe ich ja irgendwie gerechnet, ja. Aber ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich fange einfach mal mit dem kleinen Teil am Wegesrand an, Jascha. Mhm. Du kennst doch bestimmt das Spiel Die Werwölfe von Düsterwald, oder?
Na klar.
Sehr gut. Ihr da draußen hoffentlich auch. Dementsprechend ist euch das Spielprinzip vom jetzt nachfolgenden Spiel gar nicht so fremd. Denn wir schlenderten durch die Hallen und sahen dann auf einmal ein Spiel, wo Werwolf-Duell dran stand. Und Mona und ich sind in letzter Zeit so ein bisschen auf der Jagd nach Duellspielen sozusagen, um auch mal ein bisschen mehr wieder einzeln, also gegeneinander quasi zu spielen. Und da dachten wir uns, hey, das sieht ja kompakt aus, das ist ja nicht viel, das sind ja nur ein paar Karten, lass uns das doch mal angucken. Ne? Und dann haben wir uns das von einem netten jungen Mann erklären lassen. Und ja, das Spiel ist wirklich denkbar simpel. Also wir haben 8 Charakterkarten, die alle so ein bisschen aus dem Werwolf-Universum kommen. Es gibt nicht die genaue Werwolf von Düsterwald-Lizenz, seid vorgewarnt. Aber wer diese Spiele kennt, der erkennt auch die, ich sag jetzt mal, Charaktere dahinter. Die Seherin ist dabei. Ne? Also da erkennt man schon so seine Pappenheimer.
Ja.
Und das ganze Spielprinzip ist auch denkbar simpel. Wir haben 8 Karten, also jede Rolle gibt es einmal. Und dann hat jeder so eine Angriffskarte, also eine Zielkarte, davon auch nochmal jeweils 8 Stück plus eine Blankokarte sozusagen, um Leute zu verwirren, weil nicht jeder Charakter braucht ein Angriffsziel. Dann gehst du bei und wählst still von deinem Teil der Karten eine Rolle aus, die du ausspielen möchtest und eine, die du im Zweifel angreifen möchtest. Und legst sie verdeckt hin, das macht dein Gegenüber auch. Und dann wird gleichzeitig aufgedeckt. Und wenn du richtig kombiniert hast, was dein Gegenüber hinlegen möchte, dann hast du diesen Charakter angezielt und bringst ihn damit halt entsprechend um. Und dein Gegner verliert ein Leben.
Mhm.
2 Stück hat man insgesamt. Ist gar nicht so einfach und plump, wie es klingt. Also wir können schon eine ganze Weile mit den, sag ich jetzt mal, mit den zugehörigen Spielrunden verbringen.
Okay.
Gibt noch ein paar Side-Tracking-Gewinnmechaniken, nenne ich das jetzt mal, die nochmal zusätzlich im Blick behalten werden müssen. Wenn du X von irgendwelchen Markern sammelst, kannst du auch gewinnen. Das muss man dann so nebenbei ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man sich da nicht in die Nesseln setzt. Und übersieht so, scheiße, mein Gegner sammelt ja gerade diese Marker. Fuck, der hat nächste Runde gewonnen. Ne, das kann auch alles passieren. Dementsprechend ist das gar nicht so unwichtig, da mal ein Auge zu machen, wie man so schön sagt.
Mhm.
Ja, aber das war so unser kleiner, netter Snack am Wegesrand, nenne ich das jetzt mal, den wir gefunden haben.
Ja, hört sich spannend an. Ist wieder so ein schönes, kleines Ding, in dem ja anscheinend doch mehr Spielzeit drin steckt, als man denkt.
Ja, das hat uns auch auf jeden Fall überrascht. Und was uns noch mit am meisten überrascht hat, ist, was das gekostet hat. Das hat nämlich nur 10 Euro gekostet. Und das war für mich so das Hauptkaufargument dann an der Stelle zu sagen, ey komm, das kostet jetzt nur 10 Euro, komm, drauf geschissen, nimmst es jetzt mit. Wie gesagt, toller Nebenfund, alles super. Aber wie sage ich das? Wir hatten erst Sorge, dass es sehr, sehr flach sein könnte. Also, dass man da quasi nicht genug Spieltiefe rausholt, weißt du? Aber hat sich nicht bewahrheitet. Also, das ist wie alles, wo du so ein bisschen deduzieren und bluffen musst. Das wächst mit den Spielenden, mit denen du es spielst, glaube ich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das lebt von den Spielenden.
Ja. Also wenn du da jemanden hast, glaube ich, der so eine emotionale Tiefe von einem Planschbecken hat, dann ist das, glaube ich, ein recht einseitiges Spiel, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Aber wenn du da Leute hast, die dann auch auf solche Spiele stehen, ich glaube, dann wird das schon spannender, muss ich sagen.
Ja, ich bin gespannt. Hattest du schon gesagt, mit wie vielen Personen man das spielen kann?
Es ist ein Duellspiel, 2.
Ach ja, vergiss, dass ich gefragt habe.
Nee, alles gut, das lassen wir jetzt schön drin, Jascha. So hört er mir zu. Leute, da draußen, das habe ich auszuhalten. Ja, so hört er mir zu.
Die Blamage ist da. Weil ich habe direkt schon überlegt, ob wir das irgendwie in unserer gewohnten Konstellation mal anspielen können. Gerade wenn es so ein kleiner, schneller Titel ist. Aber Max, dann müssen wir beide uns da gegenseitig einfach draufhauen.
Ja, das kriegen wir auch hin. Das wollten wir sowieso mal häufiger machen. Wir könnten uns ja auch mal für eine zukünftige Folge einfach mal eine ganze Liste von coolen Duellspielen, also Spielen für 2 Personen überlegen. Weil es gibt ja dann doch einige Pärchen da draußen, die gerne dann auch mal zu zweit was spielen möchten, ohne da jetzt nochmal irgendwie die ganze Bagage zu involvieren. Ne?
Ja, wir haben ja gerade zuletzt das großartige Sky-Team hier gespielt und auch besprochen. Genau. Und das macht schon einen Riesenspaß. Also man braucht nicht immer die große Gruppe.
Definitiv nein. Und ich bleibe jetzt einfach mal beim Thema Duellspiele, weil da haben wir auch noch was eingesagt, was quasi zu unserem Messeloot gehört, aber irgendwie auch nicht, weil wir es vorbestellt hatten und auf der Messe abholen durften. Wir haben die neueste Erweiterung zum Spiel Pagan besorgt. Und die hat schon einen sehr bedeutungsschwangeren Namen, finde ich. Pagan Aufbruch ins Unbekannte. Haben wir auch in unserer Vorabfolge ein bisschen drüber gesprochen. Wenn du dich erinnerst, dass ich das mit auf dem Schirm hatte, weil ich das abholen wollte. Und da müssen wir auch noch mal mehr reinspielen. Ja, ich muss dich ein paar Mal öfter zu Pagan zwingen, habe ich das Gefühl.
Ja, bin ich bereit.
Das hört sich gut an. Weil was ich noch nicht, und das muss ich sagen, das finde ich eigentlich schade, vielleicht habe ich, wenn wir mal eine Folge über Pagan machen, eine Ausrede, das zu tun endlich mal, mich mal mit dem Deckbau bei Pagan vernünftig auseinanderzusetzen. Weil bis jetzt haben Mona und ich auch immer nur mit den vorkonstruierten Decks gespielt. Und diese ganze, ich sag mal, große, weite Welt des Deckbaus, die du da mit diesen weit über, ich glaube, 200 oder 300 Karten mit allen Erweiterungen bauen kannst, gar nicht erfasst. Du kannst ja Hexe und Hexenjäger auf deinen Spielstil zuschneiden.
Da machst du natürlich auch einen riesen Fass auf, ne? Denke ich mal. Ich weiß ja nicht, wie umfangreich die Kartenauswahl ist bei Pagan, aber es könnte kritisch werden.
Ach, das schaffst du schon. Ich glaube da an dich, Jascha. Auch wenn du das nicht tust, aber ich glaube an dich.
Ist für mich ein kleiner Albtraum, weil ich ja zumindest so im Deckbuilding mich nicht so groß auskenne und dann auch noch ein Social Deduction Game. Uff.
Naja, komm. Ne, stellst jetzt dein Licht auch unter den Scheffel. Ich weiß noch, wie du uns früher immer abgelascht hast bei, wie heißt es denn hier? Hero Realms. Da haben wir ganz schön auf den Sack bekommen von dir.
Ja, das stimmt. Hero Realms war so eine kleine Inselbegabung.
Klein nennt er die Inselbegabung. Klein my ass. Aber gut, lassen wir Jaschas Licht mal unter dem Scheffel, wenn er das da selber drunter stellt.
So viel Bescheidenheit muss sein.
Widerlich.
Was hast du denn noch mitgebracht, Max?
Ja, ich habe noch mitgebracht also das ist irgendwie Monas und mein Motto in den letzten 2 Jahren gewesen, Erweiterung. Wir haben nämlich noch eine Erweiterung zu einem tollen Spiel, was wir hier im Schrank stehen haben, mitgebracht. Vielleicht kennt ihr es da draußen, Glow. Glow ist, haben wir auch schon mal kurz gespielt, Jascha. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran oder du dich daran erinnerst. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Spiel, wo man die Farbe wieder besorgen muss. Also die Lichtsplitter.
Ja, ich erinnere mich.
Und da gab es jetzt die erste Erweiterung zu dem Spiel auf der Messe zu kaufen. Die ist letztes Jahr schon rausgekommen, aber dann jetzt dieses Jahr meines Wissens nach erst auf Übersetzung. Und dabei spielt man im Endeffekt, kann man damit mehr Spieler spielen. Also das ist eine Spieleranzahl-Erweiterung, wenn du so willst. Und du hast mehr verschiedene Charaktere, die du auswählen kannst, weil du ja am Anfang deinen Helden sozusagen auswählst, mit dem du losziehst, um dieses Licht und die Splitter dafür zu finden. No? Da gibt es dann wieder mehr Auswahl mit neuen Fähigkeiten und du kennst mich, wenn es spielmechanische Ergänzungen gibt, dann kann ich da einfach nicht dran vorbeilaufen.
Das stimmt.
Und Mona war da mit mir. Also nicht nur die Macht, sondern auch Mona. Die sagte auch, oh, das müssen wir haben.
Sehr gut.
Das vereinfacht auch viele Dinge, wenn der Mensch, mit dem du da bist, genau so ein Hau, was das angeht, hat. Und so, ja, das will ich auch haben.
Ja, allerdings, da bin ich auch immer sehr dankbar, die Male, wenn ich mit Isa da gewesen bin. Das war immer so ein, ja, da wir einen recht ähnlichen Geschmack haben. Ne? Wir sind ja beide so Worker-Placement-Enthusiasten unter anderem. Ne? Und dann vereinfacht es das Ganze schon. Weil ich glaube, wenn du mit begrenztem Budget auf der Spiel unterwegs bist und dich dann noch immer so sehr eng abstimmen musst oder irgendwie da versuchst, die Balance zu halten, dass alle das gleiche Budget ausgeben, dann gibt's Zank unter Umständen.
Krieg.
Dafür ist einfach zu viel auf der Spiel. Das ist ja ein bisschen wie spazieren gehen mit einem Kind durch Toys R Us oder so.
Ja, das stimmt.
Das war auch immer ein Krieg.
Nur, dass du jetzt ein Erwachsener mit tendenziell erstmal nicht so stark limitiertem Budget bist. Das ist das Gefährliche.
Das macht es nur bedingt besser.
Deswegen sage ich das gerade. Habe ich heute in einem YouTube-Video einen tollen Kommentar zugehört. Ja, also dieses Spiel wollte ich schon immer in der Komplettversion in den 80ern schon als Kind haben. Naja, und jetzt bin ich halt ein Erwachsener mit nicht ganz so stark limitiertem Budget. Nun, was soll ich sagen? Ich habe es mir gekauft. Das war geil. Da hat er dann so seinen Kindheitstraum aus den 80ern präsentiert und sagte, das habe ich mir jetzt alles gegönnt. Und glaubt mir, Leute, das war nicht günstig. Ich schäme mich ein wenig dafür. Aber egal. Wir haben bei Dawn übrigens, das war bei Strohmann Games, wo wir das gekauft haben, und da haben wir eine sehr geile Karte dazu bekommen, die keinem bestimmten Spiel zugeordnet ist. Und ich finde das eine so geile Sache. Die werden wir wahrscheinlich bei Gelegenheit auch mal anwenden. Das ist eine goldene Strohmann-Karte gewesen. Und die sagt, du kannst diese Karte einem anderen Spieler deiner Wahl geben und du beginnst dieses Spiel ungeachtet der Regeln, die dieses Spiel dafür festlegt.
Oh, fies, aber regelkonform.
Ja, und der andere hat dann halt
Steht diese Karte.
Und der andere hat dann halt diese Karte. Also das fand ich mega geil irgendwie und dachte mir, die kommt auf jeden Fall nochmal irgendwann zur Anwendung. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann werden wir es tun.
Das kann sich sehr gut neben dieses Kartenspiel in Anführungsstrichen stellen, was ihr schon habt, wo man den Startspieler oder die Startspielerin
ermittelt. Wer fängt an? Rate mal, wo es drin steckt jetzt. Wenn du es direkt in diese Packung eingelagert.
Oh, das ist ein neuer Meta-Level. Jetzt gibt es schon Deckbuilding für das Startspielenden-Auswahlspiel.
Denk dran, dass du die Karten vernünftig sleevest, Jascha.
Richtig.
Oh, der Sammlerwert, Mann, ey. Aber Jascha, du hast da schon ganz wichtige Spielmechanik angesprochen, an der wir auch nicht vorbeilaufen konnten, nämlich Worker Placement.
Mhm.
Wir haben ja
jetzt bin ich gespannt.
Schon angedroht, dass wir uns T-Witches angucken müssen. Ja, und aus dem Angucken müssen ist dann Kaufen müssen geworden am Ende. wir haben eine sehr tolle Demo-Runde dazu spielen können, super sympathische Mitspielende am Tisch und auch der Erklärbär am Stand, Daniel aus Kentucky, war ein sehr, sehr sympathischer Typ, hat das top erklärt, also das war echt eine coole Testrunde und ja, wir mussten es einfach kaufen. Also für alle da draußen, falls ihr das nicht testen konntet oder euch nicht sicher seid, ob es vielleicht zu sehr Flamecraft ist, kauft es euch, es ist nicht zu sehr Flamecraft. Es ist wesentlich komplizierter als Flamecraft und hat damit nochmal so das kleine Tüpfelchen auf dem I für den Schwierigkeitsgrad, finde ich.
Ja, das war ja unsere Sorge, über die wir auch schon in der letzten Folge einmal sprachen, weil das so rein von der Optik her ziemlich ähnlich zu Flamecraft ausgesehen hat. Ne? Also da bin ich beruhigt, dass das nicht einfach nur ja so quasi neues Grundspiel mit neuem Add-on oder so ist, sondern was ganz, ganz Eigenständiges, wie es sich anhört.
Auf jeden Fall, also klar, ne, so vom Grundsatz her mechanisch unterscheidet es sich natürlich nicht so viel, liegt aber auch schlichtweg einfach daran, dass Worker Placement jetzt das Rad nicht neu erfindet. Ne? Das ist halt einfach ganz knallhart. Ja. Die Mechaniken sind süß in die Welt eingebettet. Deine Worker sind Tea-Pups, also kleine laufende Teekesselchen, die dann halt für dich zum Marktplatz rennen, um Tee und Zutaten zu besorgen, also Toppings. Und das ist der Worker-Placement-Mechanismus. Du nimmst die aus deinem Pool, stellst die in die Mitte auf das sogenannte Cityboard, wo sie dann halt ihre Aktionen machen, wie man es von einem Worker-Placement-Spiel kennt, Sachen einsammeln und hier und da ein Hopsasa. Was aber halt eine coole Sondermechanik ist, ist das mit den Kunden. Weil nur weil du einmal einen Kunden bedient hast, heißt das ja nicht, dass du ihn für immer los bist, ne? Im Regelfall. Denn ein funktionierendes Tee-Imperium möchte ja loyale Kunden aufbauen.
Richtig.
Das heißt, du steuerst über diese Mechanik, in Anführungsstrichen, der loyalen Kunden, kannst du jetzt schon steuern, welche Tees du nächste Runde brauchst. Weil du die Kunden, die du bedienst, zu loyalen Kunden machst, bis du sie nicht mehr bedienen kannst.
Mhm.
Klingt erstmal kompliziert. Ich weiß, ich höre die Stille.
Ja, ich finde interessant, wie man das spielmechanisch dann umsetzt. Wie wird denn das gemacht?
Das wird wie folgt gemacht. Also du hast einen, kennst du Port Royal, das Spiel?
Nee.
Okay, müssen wir mit euch nochmal spielen, haben wir hier liegen. Hat nämlich eine ähnliche Mechanik. Da kommt nämlich jetzt das Spannende. Ich finde dieses Spiel nämlich total toll, obwohl es eine Push-Your-Luck-Mechanik hat.
Oha, ja, das will was heißen.
Die ist aber nicht so, sag ich jetzt mal, so Mittelfinger hoch, wie man es von manchen Push-Your-Luck-Mechaniken kennt. Wir haben ein sogenanntes Hexendeck. Da drin sind unsere Startkunden, nenne ich das jetzt mal, unsere Basiskunden, nenne ich das jetzt mal. Die heißen wirklich Basic Witches und deswegen nenne ich es jetzt auch einfach mal stumpf Basiskunden.
Das ist ja ein mega guter Ausdruck, ja. Basic Witches.
Da gehst du bei und fängst an, Karten, also das machen wir alle simultan. Wir decken so lange Karten von diesem Deck auf, bis wir verflucht werden, also bis wir gehext werden. Das passiert dann, wenn in unserem Laden zwei Hexen desselben Covens stehen, also derselben Farbe im Endeffekt. Ne? Die haben alle unterschiedliche Farben, die einzelnen Farben haben auch bestimmte Namen. Da gibt es allerlei Fluff auch noch zu den einzelnen Coven hinten in der Anleitung, das finde ich ganz cool. Sobald du die hast, ist deine Phase sofort vorbei, also das Aufdecken, und du musst alles bis auf die ersten drei Karten abräumen. Also wenn du zwei gleiche Farben ziehst. Das heißt, es ist so ein bisschen Risk-Management, so, bin ich jetzt gierig und deck den nächsten noch auf oder nicht oder weil die Karten, die da liegen, die Hexen, das sind deine Kunden, die in der Schlange stehen vor deinem Laden, die du bedienen musst in dieser Runde.
Ach so, okay.
Das heißt, man möchte natürlich eine möglichst lange Reihe haben, weil diese Witches, die bis zum Spielende in deiner loyalen Kundenkartei bleiben, sag ich jetzt mal, in deinem loyal Customer-Stapel, die bringen am Ende Punkte. Darüber machst du Siegpunkte.
Und kann man die auch quasi abwerben von den Gegnern?
Nein, kannst du nicht, aber das ist auch ganz schön, du funkst dir nicht selber in die Mechaniken rein.
Also ähnlich wie bei Flamecraft.
Genau.
Wo man ja auch quasi so parallel zueinander spielt, aber nicht so richtig einem da in die Suppe.
Genau, das größte der Gefühle, wo du jemanden in die Suppe spuckst, ist wie bei jedem Worker Placement. Du stellst dich genau auf den Punkt, den ich jetzt gerade brauchte. Das passiert aber meistens unbewusst statt bewusst, weil du ja selber guckst, dass du für dich die besten Mechaniken rausholst. Ist aber an sich echt cool gemacht, wenn du die Hexe dann mit Tee bedient hast. Dann nimmst du sie aus dieser Reihe raus und legst sie verdeckt neben dein Playerboard, rechts daneben. Da hast du nämlich den Loyal Customers Stapel. Der bleibt bis zum Rundenende, bleibt der verdeckt und in der nächsten Runde wird der dann aufgedeckt und wieder, also wird dann von oben nach unten hingelegt. Weil du musst zusätzlich zu den neuen Kunden, die in deiner Schlange ankommen, musst du die loyalen Kunden bedienen. Weil wenn ein loyaler Kunde nicht mehr bedient wird, dann geht er.
Das macht Sinn. Ja.
Und das ist halt ganz cool. Da hast du noch ein paar Zusatzmechaniken. Was ich richtig geil finde, ist die ganze Wortgebung in diesem Spiel. Du kannst nämlich auf einem bestimmten Feld, kannst du auch berühmte Hexen quasi bedienen. Möchtest du raten, wie sie heißen?
Ich gehe stark davon aus, dass sie wieder irgendeinen Wortwitz haben.
Ja, sie heißen Celebrity.
Ah.
Also wirklich wie Tee. Also mit der T geschrieben.
Wunderbar. Da weiß man gleich, in welchem Kosmos man unterwegs ist.
Es ist einfach großartig. Von daher, so funktioniert halt dieses ganze Spiel. Du hast dann noch ein paar Karten, die nennen sich dann To-Go-Bestellungen. Das ist eine interessante Mechanik, die hält alle am Tisch am Ball. Also du kannst eigentlich nicht abschalten beim Spielen. Also irgendwie, wie man es kennt, man ist nicht dran. Ich fange jetzt an, an meinem Handy zu spielen. Kannst du schon machen, hast aber dann am Ende die Gumminase auf. Weil wenn ich meinen Zug beende, dann sage ich Last Call, also der letzte Aufruf für die letzten Bestellungen. Ne? Und diese To-Go-Karten haben dann eine bestimmte Tee-Kombination drauf. Ich sag mal, zweimal braunen Tee, einmal gelben Tee. Ne? Die haben auch noch bestimmte Namen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welcher Tee welcher war. Ich weiß, dass oranger Tee Spicy Tee ist, aber das war es auch schon. Und wenn du da so eine Kartenkombo hast, dann musst du beim Last Call, musst du auf deine To-Go-Bestellung, diese kleinen Kärtchen gucken, ob irgendwo auf der Map, also irgendwo auf dem Cityboard, diese Tees kombiniert in einem Feld sind. Wenn ja, darfst du diese Karte spielen und werten. Wenn nicht, dann nicht. Aber du musst halt trotzdem im Auge behalten, wo ist das der Fall, und im Zweifel vielleicht auch mit deinen Aktionen sowas produzieren, weil du kannst ja auch in deinem Zug im Last Call eine von deinen To-Go-Bestellungen auslösen.
Okay, okay.
Ne, also das hält, finde ich, das ist eine geile Mechanik, das hält die Spielenden nochmal mit am Ball. Ne, man schaltet nicht wie bei anderen Worker-Placement-Spielen so total geistig ab und sagt sich, ja gut, ne, ich kann ja eh nicht intervenieren, also leck mir an die Füße, mach halt, was du willst da drüben.
Sondern du hast diese Reaktionskomponente dann da drin.
Genau, du musst halt irgendwo ein bisschen mit aufpassen. Zumindest wenn dein Mitspieler Last Call sagt, solltest du vielleicht kurz mal vom Handy aufschauen.
Okay, das klingt ja gut.
Ja, fand ich auch eine mega, mega tolle Variante. Also sehr gespannt, wie das dann auch zu viert wird. Zu zweit war Mangel noch kein Problem, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Aber es gibt so ein paar Komponenten, die sind nur begrenzt da. Und da bin ich mal gespannt, wie das zu viert ist, muss ich zugeben.
Ja, wir haben ja schon bei Flamecraft damals festgestellt, dass sich das mit der spielenden Anzahl unheimlich verändert, ne? Also die ganze Spielerfahrung.
Ja. Also das ist ja aber auch generell so ein Worker-Placement-Ding. Wenn vier Leute spielen, dann hast du halt auch häufiger mal das Problem, dass irgendwas blockiert ist, was du gerne machen würdest.
Ja.
Ne? Hatten wir hier, ich glaube, das sagtest du doch bei Stunde der Maus, wird es doch so geregelt, dass bestimmte Sachen einfach ausgegraut werden beziehungsweise belegt werden irgendwie, wenn man nur zu zweit spielt. Oder kriege ich da jetzt gerade Spiele durcheinander?
Nee, genau, da hast du recht. Da werden manche Slots einfach ja überdeckt. Ne, also zum Beispiel am Pendel unten, das Pendel wird ja, glaube ich, dann kürzer gemacht mit so einem Ding, was man da draufsetzt. Und so wird das dann so ein bisschen modifiziert. Ne? Also es wird ein bisschen verschlankt quasi.
Ja. Deswegen, das hast du hier dann halt nicht. Wird aber, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil du hast in den ersten zwei Runden hast du nur zwei Worker und Runde 3 und 4, also du spielst immer 4 Tage, also 4 Runden. Und in Runde 3 und 4 hat jeder 3 Worker, die er placen kann.
Mhm.
Also das wird sicherlich platztechnisch schon rektakulär, wie man so schön sagt.
Ja, ey, also ihr habt ja schon mal uns angeteasert, wir haben ja so einen Spieltisch, den man ein bisschen länger machen kann. Und ihr meintet ja schon, dass das vermutlich schon knapp werden könnte für das Spiel.
Ja, also ich wäre also dazu versucht, es auszuprobieren.
Okay, wir können das aber natürlich bei euch drüben am großen Spieletisch einmal auspacken. Aber ist natürlich auch eine Sache, die man im Hinterkopf haben sollte bei T-Witches. Ja. Aber ich glaube hier, unsere ZuhörerInnenschaft, die ist größere Spiele gewöhnt.
Das auf jeden Fall. Dem, was man so hört. Man muss ja nur wissen, dass es kein To-Go-Spiel ist, was man im Zug spielen kann. Also kann man schon, aber dafür nimmt man ein ganzes Abteil ein. So ein Orient-Express-Abteil mit großem Tisch in der Mitte.
Genau.
Ja, das war auf jeden Fall unsere größte Anschaffung auf das Spiel, dieses Spiel. Fand ich echt cool. Wir haben dann noch, kennst du das Computerspiel Don't Starve?
Ja.
Okay. Wir haben noch das Don't Starve Brettspiel getestet, weil wir es geplätscht haben. Und Class Cannon Unplugged, der Entwickler, war da. Und man konnte das Probespielen eine Runde. Und das war heiß begehrt, sag ich dir. Also da haben wir echt Glück gehabt, dass wir noch einen Platz gekriegt haben. Du musstest dich dann morgens schon direkt anmelden für den Tag für einen Timeslot. Und die waren super schnell vergrabbelt, ey. Das war heftig.
Das glaube ich. Also ich bin unabhängig von deinem Messebesuch schon zweimal von Freunden auf dieses Spiel aufmerksam gemacht worden. Also ich glaube, weil einfach auch die Videospielvorlage ja ziemlich populär ist. Und dann habe ich von der lieben Anna und von Marvin, von zwei Freunden von mir, das auch nochmal hier geschickt bekommen. Ich glaube, es ist ja bei Kickstarter oder Gamefound, also irgendwo im Crowdfunding. Also das hat echt Kreise gezogen.
Ja, das hat wirklich Kreise gezogen. Und in meiner, ich sag mal in Anführungsstrichen, journalistischen Pflicht euch gegenüber, muss ich auch mit dazu erwähnen, nicht nur positive Kreise, das kommt noch dazu. Ja, die haben einen ziemlichen Kickstarter-Dick-Move irgendwie veranstaltet. Die haben eine Deluxe-Variante gemacht und irgendwie sind dann alle 2 Tage nicht nur neue Stretch-Goals aufgetaucht, wie man es normalerweise macht, sondern es sind auch ständig neue zukaufbare Erweiterungen gekommen und du musstest alle 2 Tage deinen Pledge modifizieren, damit du alles Spielrelevante beibehältst. Und das ging so vielen Leuten auf den Sack, dass es dann plötzlich irgendwie 3, 4, 5 Tage vor Ende dann einen All-In-Pledge gab plötzlich, der auch noch einen Preisvorteil hatte. Also da haben auch Mona und ich uns unter den Posts des Entwicklers Luft gemacht und gesagt, Leute, das ist Mist, was ihr da macht. Das ist völlig für den Arsch. Wir waren zwischenzeitlich am Überlegen, den Pledge zurückzuziehen. Also muss man auch dazu sagen.
Okay, ja, verständlich, ne? Unter solchen Marktführungsbedingungen.
Ja, das ganz ehrlich, das ist halt völliger Unfug. Das ist, als würde ich ins Autohaus gehen, mir ein Auto mit Vollausstattung kaufen. 2 Tage später ruft mich das Autohaus an. Ach ja, wollen Sie noch Sitzheizung?
Ja.
Ich meine, dann laufen wir ja drauf zu, ne? Sitzheizung im Abo-Modell bei Mercedes. Aber, Alter, Wenn ich irgendwas mit Vollausstattung kaufe, in der Deluxe-Variante, dann hätte ich auch gerne entweder alles drin oder halt nicht. Aber nicht, hier ja, kannst richtig. Du noch für einen Fuffi dazu kaufen, hier das kannst du noch für 30 dazu kaufen und das kannst du nochmal für 20 und das nochmal für 10. Dann sitzt du da und denkst dir, Macker, gibt's jetzt mal eine Übersicht, wie viel kostet mich dieses Spiel überhaupt? Dass ich abschätzen kann, möchte ich das Spiel überhaupt noch haben?
Ja, ist schon geschickt gemacht.
Ja, also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Dafür ist das Spiel aber ein cooles Spiel und auch die Umsetzung der Computerspielvorlage ist top. Also wir haben es gespielt und Mona ist ja, ich weiß nicht mit wie vielen Stunden in der Computerspielvorlage gesegnet, aber die hat wirklich viel Don't Starve gespielt früher.
Und Mona ist ja so der Completionist-Typ, der dann auch Achievements jagen geht und so. Genau. Ne? Und ich glaube, bei Don't Starve hat sie wirklich alles.
Das kann ich jetzt nicht sagen, das muss ich nachgucken, aber passt zu ihr, sowas theoretisch. Aber sie hat auf jeden Fall viel Zeit in Don't Starve gecheckt, das kann ich sagen. Und die sagte auch so, ey, total geil, ist quasi das Computerspiel. Nur in Brettspielform.
Das finde ich mega spannend. Ja. Also da interessiert mich allein die Mechanik schon, ne? Weil das Videospiel ist ja so ein, ich glaube, das ist so prozedural generierte Landschaft, aber so gesehen dann eine Open Map, wo du halt wirklich ohne Ende durch die Gegend läufst, Sachen einsammelst, abbaust, selber baust und so. Also da ist ja unheimlich viel los und du bist immer unter Zeitdruck irgendwie. Mhm. Das finde ich echt spannend. Also so rein, wie das dann analog umgesetzt wird.
Also ich kann dir schon mal spoilern, sie haben das, was Don't Starve ausmacht, also der Druck, das Undankbare und das prozedural generierte, echt cool umgesetzt. Es ist ein Kampagnenspiel, das heißt, du spielst Missionen durch. Und wie gesagt, es ist gut umgesetzt. Also wir hatten auf der Messe natürlich auch den Zeitdruck, weil du nur eine Stunde lang testen darfst. Aber der Druck kommt schon auf und das Spiel ist auch unnachgiebig, nenne ich das jetzt einfach mal. Wenn es dir in die Fresse haut, dann richtig. Also das muss man leider auch so sagen.
Wie man es von der Vorlage erwartet.
Ja, genau. Wir hatten halt die Situation, kurz einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, für die Dings keine normale Mission zu spielen, sondern so viele einzigartige Monster zu töten, wie es geht.
Mhm.
Prinzipiell erstmal keine schlechte Sache, ging also irgendwann. Dann kam aber die Nacht, beziehungsweise die Wetterbedingung. Und außer Mona war keiner von uns geistreich genug, eine Lichtquelle zu craften. Also eine Fackel, die ein bisschen Wärme gibt. Das heißt, wir haben dann einfach mal so alle so zack irgendwie 6 Schaden gekriegt und so durchschnittlich hatten wir so 8 bis 10 Lebenspunkte. So nur, weil es Nacht war. So, okay, krass. Memo an mich, Licht.
Aber das finde ich ja echt witzig, weil das ist auch einer der ersten Lerneffekte in dem Videospiel.
Ja.
Dieses, oh, es wird ja dunkel, oh scheiße, da kommen ja Viecher, oh Mist.
Ja.
Und Mona wusste genau Bescheid.
Mona hat sich als einzige nebst der Waffe noch auf die Fackel konzentriert und ja, das hat man gemerkt. Ganz wichtig ist es ein kooperatives Spiel, muss man dazu auch sagen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das heißt, man dümmelt sich nicht gegenseitig noch in die Rippen, sondern man kann durchaus auch zusammenkämpfen und alles und die haben eine coole Mechanik, wie das Zusammenkämpfen funktioniert. Und man wird auch spürbar besser im Kämpfen, wenn man Waffen hat. Also das, da war auch so ein Effekt wie bei Zombicide, Waffen machen wirklich was aus. Na, also,
wer hätte das gedacht?
Ja, aber es gibt ja durchaus Spiele, wo das egal ist, ob du eine Waffe trägst oder nicht. Weil du nur einen Würfel mehr bekommst oder so eine Gülle. Na?
Ja, das stimmt.
Da erinnere ich mich so ein bisschen an, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, aber an hier Heredity. Da hat's halt für meinen Geschmack keinen Unterschied gemacht, ob ich mir dir mit der Faust ins Gesicht haue oder mit dem Schlagring.
Ja, da hattest du dann irgendwie sowas wie einen Würfel mehr oder dein Ergebnis so ganz leicht modifiziert.
Genau.
Ja.
Und bei Don't Starve ist es dann aber wirklich so, dass du spürbar mehr Würfel dazu bekommst, die Gegenschlagswürfel deines Gegners reduzieren darfst, Ausweicherfolge deines Gegners negieren darfst und hier und da und hast du nicht gesehen. Also da haben Waffen wirklich irgendwie noch so einen Effekt. Da ist es aber auch denkbar undankbar, wenn du mit Fäusten gegen irgendwas kämpfst, sag ich dir. Also haben wir testweise mal gemacht. Hätte mich umgebracht, haben wir entschieden, war eine schlechte Idee, machen wir nicht.
Wurdest du gerettet?
Ich wurde nicht gerettet, aber ich habe überlegt, ob ich das mache und habe gesagt, eigentlich nicht. Sagt er, ja, ich zeig dir mal, wie das ausgegangen wäre und würfelt dann, der Erklärbär. Und dann hast du das Ergebnis gesehen und hast gedacht, puh, Brudi, das ist ganz schön scheiße. Und ich so, Mann, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Er so, Mann, gut, dass du das nicht gemacht hast.
Sehr gut.
Hat er dann gemacht, um zu erklären oder um auch zu zeigen, natürlich, wie wichtig Bewaffnung dann an der Stelle ist, ne?
Mhm.
Also schon eine coole Sache gewesen, muss ich sagen. Ich freue mich drauf, wenn es ankommt. Es ist, wie du schon sagtest, ein Pledge, Crowdfunding und wird noch eine Weile dauern, bis wir das hier begrüßen dürfen. Aber wenn das soweit sein sollte, dann werden wir euch damit belästigen da draußen.
Sehr schade, dass bei so einem anscheinend ja ziemlich guten Spiel dann im Vorfeld so ein Schmuh getrieben wird, was dem Ganzen diesen Beigeschmack gibt, ne, da im Crowdfunding.
Ja.
Da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan.
Ich muss aber auch leider sagen, und da muss ich jetzt wieder meinen Standard-Rant über Steamforge Games ablassen, das hast du häufig, dass so Firmen, die nur IPs aufkaufen, beziehungsweise nur zu IPs Spiele machen, dass die sich so scheiße verhalten. Ich weiß nicht warum. Die setzen wahrscheinlich einfach darauf, dass du mit dem Hype der scheiß IP irgendwie arbeiten kannst, weil die hatten da schon Dying Light irgendwie mit angekündigt stehen. Das Diablo-Brettspiel ist, glaube ich, auch von denen.
Ja, ich glaube, da hast du es genau erfasst. Das ist genau die Strategie dahinter, ne? Weil die kriegen da im Grunde genommen einen Vorschuss in der SpielerInnenbeliebtheit, weil es einige Leute gibt, die wirklich voll auf diese Marke dann steil gehen. Und das hättest du bei so ganz neuen Titel, die nicht zu irgendeinem Franchise gehören, keine eigene IP sind, da eben noch nicht, ne? Und dann gehen die vielleicht mit der Denke daran, hey, dann können wir uns ja rausnehmen, da ein bisschen experimentierfreudig zu sein in der Vermarktung und im Pricing, und dann passiert sowas. Das ist echt nicht so cool.
Ja, also ich glaube, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Also mehr kann man dazu nicht sagen, würde ich behaupten. Aber ich will es jetzt, wie gesagt, auch nicht so schlecht machen. Ne? Sie haben ja aufs Community-Feedback gehört. Das muss man auch wieder dazu sagen. Finde ich auch wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass sie dann halt irgendwie dann doch nochmal das ganze Thema angefasst haben.
Das war dann der All-In-Pledge am Ende,
genau,
der das
kompensieren
sollte.
Genau, die haben halt unterschiedliche Abstufungen von einem All-In-Pledge gemacht. Der All-All-All-In, also alles dabei, egal ob spielrelevant oder nicht, der hätte, glaube ich, $589 gekostet. Da wäre aber auch irgendwie noch ein Plüschtier und hier und da und hast du nicht gesehen bei gewesen. Und die haben das gemacht, was ich schön finde, dass sie sich da auch nochmal das Feedback zu Herzen genommen haben. Die haben einen All-In-Gameplay-Pledge gemacht. Das heißt, der All-In-Pledge für alles, was Gameplay-relevant ist. Also keine Spielmatte, kein Würfeltower dabei, sondern wirklich rein nur spielrelevantes Material. Neue Erweiterungen, neue Charaktere, neue Spielbare und so weiter. Na?
Was ja im Grunde genommen für mich im Crowdfunding eine Mindestanforderung ist. Ne? Also ich erwarte eigentlich bei jedem Spiel, dass ich die Möglichkeit habe, das reine Spiel einmal zu plätschen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, und
aber dass sie halt den All-In-Pledge da nochmal aufteilen, das weiß ich nicht, ob man das als Standard nehmen kann. Ich wollte es jetzt nicht als Standard ansetzen, sondern durchaus als positives Merkmal rausstellen, nachdem ich gerade so viel gerantet habe.
Ja, finde ich auch gut. Also insgesamt, so wie du es mir jetzt erzählst, finde ich es auch ganz gut. Also das Spiel scheint ja gut zu sein, das ist ja das Wichtige. Und wenn man dann auf die Community dann noch reagiert, dann hat man da halt einmal reingekackt und gibt sich jetzt Mühe, das zu verbessern. Also dann kann man vielleicht auch ein bisschen gnädiger damit umgehen.
Ja, das würde ich auch sagen. Wie gesagt, sie haben darauf reagiert. Die Reaktionen im Community-Management waren eher so fadenscheinige 0815 ChatGPT-Antworten, aber gut, was soll's. Immerhin haben sie das Problem
gelöst.
Gerne
schreibe ich dir eine Entschuldigung.
Der Rest ist mega. Nee, Entschuldigung nicht mal. Die haben einfach nur, du kamst dir vor, als hättest du eine E-Mail an Customer Support geschrieben. So, vielen Dank für dein Feedback. Wir nehmen dein Feedback sehr ernst.
Wir nehmen deine Bedenken ernst. Ja, genau.
Und das war's. So, ja, cool, danke. Ne, so nach dem Motto, haben wir gehört, interessiert uns nicht, wir machen trotzdem weiter.
Ja.
Aber egal, wie gesagt, es ist ein cooles Spiel geworden. Ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass das, was wir auf der Messe gesehen haben, Prototypen waren, von der Qualität her, weil die Miniaturen hatten eine miserable Qualität. Ich will nicht hoffen, dass die so hier ankommen, sonst kommt der nächste Rant. Aber wir dürfen gespannt bleiben, wie man so schön sagt. Man hat als Testspieler auch noch eine coole Promokarte von denen bekommen fürs Spielen. Da haben wir uns zwei gesichert, logischerweise, Mona und ich jeweils eine. Das ist einmal ein Würfel neu werfen. Das ist einfach ein Reroll, den du ins Spiel mit einbaust.
Sehr gut.
Müssen wir nochmal gucken, wo wir noch zwei Stück davon kommen.
Ja.
Und wir vier Stück haben, für jeden Spieler eine.
Sehr gut.
Ja.
Vielleicht bald auf eBay.
Oh, bitte nicht, da wird es viel zu teuer. Was haben wir noch besorgt? Der Rest war bei uns tatsächlich nur noch Promomaterial und ich bin ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen.
Im Sinne von, dass ihr euch am Riemen gerissen habt.
Genau, wir haben uns am Riemen gerissen, wir haben Wir sind nicht völlig eskaliert, wie man so schön sagt. Wir haben euch ja auch mitgebracht, die Promo-Sachen von Witchcraft besorgt. Wir haben uns die Promo-Sachen von Keep the Heroes Out besorgt. Da ganz großes Kino an Louis Brühl wieder mal für die coolen Promos an der Stelle.
Der ist ja auch ein Phänomen, der Typ.
Der ist großartig. Der Stand wird auch jedes Jahr voller. Also immer mehr Leute. Mittlerweile hat er sogar schon deutschsprachige Helfer dabei gehabt.
Ja, cool. Und der ist ja auch immer in Person da. Mhm. Ne? Also wenn er nicht gerade Pause macht. Ja. Aber der ist da voll drin, seine eigenen Spiele da zu vermarkten. Finde ich super.
Kleiner lustiger Funfact im Übrigen. Erinnerst du dich letztes Jahr an den Typen bei diesen Spielen mit Dwarfs, die so seinen Artstyle haben?
Ja, ja, ja.
Die hat er ja mitentwickelt, die Dwarfs-Spiele. Und der Typ hat das so über ihn abgerantet, ne?
Hat er?
Ja. Hat sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass er jetzt nur noch seinen Keep the Heroes Out Scheiß macht und sich gar nicht mehr um das Projekt hier mit Dwarfs kümmert und hier und da. Da haben Mona und ich noch gesagt, boah ey, na, so über einen Geschäftspartner zu reden, schwierig. Wir haben dieses Jahr rausgefunden, die beiden, also sowohl er als auch der Typ von Vesuvius Games, hieß das, sind Nachbarn und beste Freunde. Deswegen renten die so übereinander ab.
Ah, ja, die gute Freundschaft. Ja.
Also das ist so die cool. Klassische Freundschaft irgendwie. Das fand ich schön.
Sehr schön.
Ja, aber ansonsten war das eigentlich schon so unser Messehall. Ich habe Mona noch geschafft, dazu zu kriegen, einmal mit mir einen Tabletop anzutesten, Summoners, das war auch cool. Gefällt mir, ist ein kleiner Skirmisher, der würde dir und Isa, glaube ich, auch gefallen. Von der Spielart her.
Das ist so ein softer Einstieg in Tabletop.
Das ist ein prinzipiell sehr softer Einstieg, weil du dir keine Gedanken über großartig Listenbau oder so einen Quatsch machen musst. Du hast eine sehr begrenzte Model Range. Ich glaube 10 Modelle oder so pro Fraktion maximal hast du dabei. Und die Spielfläche ist auch nicht so sonderlich gigantisch. Also brauchst du auch keinen riesigen Tabletop-Tisch. Und das Spannende an Summoners ist halt, wie der Name schon sagt, du beschwörst deine Kreaturen. Du startest das Spiel nur mit einer einzigen Figur, deinem Beschwörer.
Mhm.
Und musst dann halt deine Dienerkreaturen beschwören. Für hochrangige Dienerkreaturen musst du immer noch schwächere Kreaturen mit opfern, damit du sie beschwören kannst. Und das Grundprinzip oder das Ziel des Spiels ist es, Siegpunkte zu sammeln darüber, dass man Mana-Quellen auf dem Spielplan kontrolliert.
Aha.
Also Hauptziel ist Board Control. Du kriegst zwar, wenn du den gegnerischen Summoner tötest, auch 5 Siegpunkte, aber damit kannst du dir in der Regel den Arsch abwischen.
Der Summoner spawnt also wieder nach einer Weile, oder?
Das habe ich tatsächlich nicht erklärt bekommen, aber es ist einfach zu kompliziert, den Summoner zu töten. In der Zeit kannst du dich lieber darauf konzentrieren, die Kreaturen deines Gegners zu töten und die Map-Control zu halten, weil darüber machst du Punkte.
Ah, okay.
5 Punkte gibt es für so einen Summoner-Kill und so eine Mana-Quelle bringt dir pro Runde einen Siegpunkt.
Gut, okay. Da sind die Prios relativ klar.
Genau, du musst halt nur mit einer Kreatur dranstehen und eine Aktion machen zum Kontrollieren und schon ist das deine Mana-Quelle, die dir Punkte und Mana generiert. Also die Prio sitzt da ganz klar. War auf jeden Fall ein cooles Demospiel. Ja. Die Leute, die uns das erklärt haben, waren super nett, super forgiving. Wie gesagt, ist ein cooles Tabletop, ein kleines. Mal gucken, fange ich vielleicht nochmal irgendwann an. Aber
ja, sehr schön.
Wenn überhaupt, irgendwann mal.
Ja, du, dann würde ich sagen, nächstes Jahr haben wir dann mit Sicherheit wieder ein bisschen mehr zu erzählen, weil wir dann mindestens den doppelten Einkauf getätigt haben, wenn wir wieder zu viert auf der Spiel sind.
Das will ich doch hoffen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin aber jetzt sehr gespannt, auch mal eure Errungenschaften da anzuspielen. Und Don't Starve werde ich auch auf jeden Fall im Blick behalten. Ich habe da im Videospiel selber nur eine sehr, sehr niedrige Spielzeit, weil es mich ein bisschen abgefuckt hat. Weiß nicht, vielleicht ist das einfach nicht so mein Genre, dieses Survival-Ding. Aber das dann so als Brettspiel mal zu sehen, bin ich gespannt. Und mit Mona habe ich ja quasi schon einen Guide an der Hand.
Ja, auf jeden Fall.
Zumindest so die Logik dieses ganzen Konzepts von Don't Starve schon.
Ja, das ganze Crafting-System funktioniert auch genauso wie im Computerspiel. Also wenn du die Rezepte vom Computerspiel auswendig kannst, kannst du auch die Rezepte aus dem Brettspiel auswendig. Das finde ich richtig gut.
Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in eure hoffentlich sehr angenehme Woche und hören uns in 2 Wochen wieder mit, ja, vielleicht Tea-Witches oder irgendwas. Je nachdem, wie schnell ich Jascha genötigt bekomme, etwas vom Messehall zu spielen.
Ja, so ist es. Also ich bin super gespannt. Du brauchst mich nicht viel zu nötigen, Max. Ich bin offen.
Das hört sich gut an. Das wollte ich hören.
Sehr gut.
Bis dahin.
Bis dann.